Hallo und herzlich willkommen im Etablissement, dem kleinen Theater-Podcast für die Dame, die eigentlich dachte, 2025 war schon eine Shitshow. Frohes neues Jahr allerseits. Heute zu Gast Evelyn Förster. Evelyn Förster ist Sängerin und Autorin und hat zuletzt ein Bildband mit dem Titel Die Perlen der Kleopatra, Noten, Titelblätter von 1894 bis 1937 als Spiegel der Gesellschaft herausgebracht, der, wenn ich mich recht entsinne, auch schon mit einigen Preisen ausgezeichnet worden ist. Wir reden über ihre Anfänge als Tänzerin in der DDR, ihre Faszination für die Unterhaltungskunst und Die Frau im Dunkeln. Ein Buch, in dem sie Kabarettautorinnen und Komponistinnen von 1901 bis 1935 porträtiert. Also, gute Unterhaltung mit Evelyn Förster.
Also im Prinzip war das so, dass ich als Kind schon ins Kinderballett gegangen bin.
Ja.
Und hatte dann also mit 10 Jahren meinen allerersten Auftritt an in einer Matinee, damals war das noch so Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus, Landestheater Altenburg. Das war eine riesen Matinee und da hat man Kinder gesucht, die dann also mitwirken und tanzen. Und ich war schon im Kinderballett und hatte im Prinzip, wurde ich ausgesucht und hatte da meinen allerersten großen Auftritt auf einer riesen Bühne mit richtigen Tänzern und richtigen Sängern und so.
Ja.
Da fing es eigentlich an.
Und das musste dann so sein?
Und das musste so sein.
Sind Sie denn vom Elternhaus aus, sind Sie eher mit so leichter Muse aufgewachsen?
Also mein Vater war Musiker, hat Unterhaltungsmusik gespielt. Und also er hat Klavier gespielt, Trompete geblasen, Akkordeon gespielt und hat dann Studium gemacht und war Musiklehrer. Und hat aber nebenbei halt Tanzmusik gemacht. Das heißt, also ich bin so groß geworden, weil er hat ja auch zu Hause geprobt und geübt und ich kannte die Schlager im Prinzip alle.
Ja. Und das waren alles Ostschlager oder kam auch was aus dem Westen?
Also als Kind konnte ich das ja eh nicht auseinandernehmen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß, in DDR-Zeiten war es damals Helga Brauer, Bärbel Bachholz. Das waren die Stars und die Lieder hat mein Vater gespielt. Und ich kannte halt mit 10 Jahren die Schlager schon singen, weil ich die Texte auch gehört habe. Und da habe ich mich aber nie drum geschert, ob das Ost oder West. Das war als Kind überhaupt kein Thema. Also für mich nicht, ne? So, ja, und so bin ich im Prinzip zum Ballett gekommen. Und dann war das so, dass es in der DDR ja immer so Leute gab von den Ballettschulen, die sind gegangen und haben Talente gesucht. Und da wurde ich mit rausgepickt damals, da war ich 10.
Ich habe mal Maria Mallet interviewt, die hat mir von, heißt das Talenteschuppen? Nein.
Das war dann später, gab es in der Unterhaltungssendung im Fernsehen DDR, das hieß Sprungbrett. Sprungbrett hieß das.
Wie sowas halt heißt.
Ja. Man sprang irgendwo hin.
Ja.
Und das stand aber vorher schon alles fest, wo die hingesprungen sind, weil da brauchte man ja die Beziehung dazu. Nee, und dann war ich im Prinzip so vorgesehen als Kind für die Paluca-Schule nach Dresden.
Ja.
Mit 10 Jahren. Und da durfte ich aber nicht von meinen Eltern aus.
Aha.
Weil die gesagt haben, ein Kind mit 10 Jahren weiß noch nicht, was es will. Und meine Mutter wollte mich auch, glaube ich, mit 10 Jahren noch zu Hause wissen. Und dann bin ich halt mit 14, ich bin dann weiter in das Ballett gegangen in Altenburg und bin dann mit 14 an die Ballettschule nach Leipzig. Und dann war ich eben alt genug, um zu sagen, okay, jetzt mache ich das halt eben. Ne?
Ja. Und wie kam der Gesangsteil irgendwie dazu?
So, und dann war das im Prinzip so, dass ich leider aus gesundheitlichen Gründen das Studium abbrechen musste. Und dann ist es ja so, wenn man einmal auf der Bühne gestanden ist, dann kommt man dann auch schwer wieder runter. Aber ich habe dann noch richtig normale Berufe gelernt, weil man einmal halt einen Beruf aufgeben muss aus gesundheitlichen Gründen. Dann denkt man auch ein bisschen anders nach. Was macht man da beruflich? Und dann war das so, gesungen habe ich eigentlich schon immer ganz gerne, aber ich wollte dann eigentlich ein bisschen in die Kulturpolitik, weil mich das sehr interessiert hat.
Mhm.
Und dann war das aber so, dass man also eine Sängerin suchte für eine Silvesterveranstaltung. Und sie konnten in der DDR nicht einfach so auftreten, sondern sie brauchten ja irgendeine Bescheinigung. Entweder sie haben besuchen eine Musikschule oder sie sind am Studium oder was weiß ich.
Ach, das ist ja interessant. Das durfte nicht jeder.
Ja, sie durften schon. Das ist jetzt aber, sie mussten beweisen, dass sie Unterricht haben, irgendwo sind. Also so wie heute. Ich kann alles. Das gab's nicht. Das musste man schon unter Beweis stellen, dass man alles konnte. Und das war dann meistens halt durch die Schule geregelt.
Ja.
So, und da ich das nicht hatte, bin ich einfach an die Musikschule in Altenburg gegangen und wusste aber nicht, dass an dem Tag Eignungsprüfungen waren. Bin da einfach hin. Ich habe gesagt, ich brauche eine Bescheinigung, dass ich an der Schule bin für einen einzigen Auftritt, nämlich für eine Silvesterveranstaltung. Da hat mich eine Band gefragt, ob ich singen will. Ja, wir haben heute Eignungsprüfung und singen Sie doch mal was vor. Da bin ich so, wie ich war, in die Prüfung reingerutscht und habe dann halt was gesungen. Töne aufnehmen und sowas, das habe ich bei meinem Vater. Wir haben viel zusammen gesungen zu Hause, gekonnt. Rhythmische Übung war durch Tanzen gegeben und dann meinen die, es lohnt sich ja, ihre Stimme auszubilden.
Richtig klassisch oder als...
Nee, ich bin kontraalt, das geht bei mir nicht. Also klassisch geht bei mir gar nicht.
Okay. Also das ist zu tief.
Ja, ja.
Okay.
Es ging von vornherein nur Unterhaltungsmusik, also TUM, Abteilung Tanz- und Unterhaltungsmusik hieß
das. Wie hieß das?
TUM, T-U-M, Tanz- und Unterhaltungsmusik.
Das ist ja total, das war mir gar nicht bekannt, dass es das gab in der DDR.
Ja.
Okay, verstehe.
Das wurde alles extra ausgebildet. Also dann gab es noch für die Rocksänger, die hatten ja auch eine extra Ausbildung, die Rockmusiker. Also die sind alle zur Hochschule gegangen oder zu einer Musikfachschule, je nachdem, wann man anfing. Die haben alle das von der Pike auf gelernt, das ist ja alles eine Technik auch. Also wenn sie jetzt als Rocksänger so richtig brüllen müssen, dann lauter können sie nach dem dritten Titel, sind sie heiser, wenn sie es nicht wissen, wie sie es machen müssen.
Ja, das stimmt.
Naja, und dann bin ich dann halt an die Musikschule und so bin ich dann, habe ich dann den Berufsausweis als Sängerin bekommen. Ja, dann war ich im Prinzip freiberuflich, dann bin ich, also in Berlin, dann bin ich zur Konzert- und Gastspieldirektion, KGD hießen die.
Ja.
Und habe gesagt, hallo, hier ist mein Berufsausweis, ich bin Sängerin, sucht eine Band, eine Sängerin. Und dann hatte ich eine gefunden. Und dann singt man halt eben.
Ja.
Und dann hatte man sehr viel zu tun, weil es, Sie müssen sich so vorstellen, dass jede Firma, jedes, also Firma hieß, wie hießen die denn? Also Kombinat, Fabrik, so hieß das ja früher. Firma sagte man ja später. Die hatten alle irgendwie einen Festtag. Irgendwas im Jahr gab es immer. Tag des Chemiearbeiters, Tag des Postangestellten. Frauentag wurde gefeiert. Also wir haben den ganzen 8. März, habe ich gesungen bis zum Umfallen.
Wir haben alle Firmen feiern.
Alle Firmen feiern besungen. So in etwa, ja. Also heute sagt man Events, damals hieß es Betriebsvergnügen. Ich benutze mal bewusst noch diese Bezeichnung, weil die irgendwann keiner mehr spricht und auch keiner mehr weiß.
Ja.
Und da habe ich dann halt mein Geld verdient. Ja. Und das war okay, es gab genug.
Ja. Und können Sie sagen, wenn Sie sich nochmal so an Ihre Anfänge erinnern, was Sie musikalisch so geprägt hat?
Das muss ich sagen. Also ich habe alle Leute, die so Soloprogramme machten, die habe ich irgendwie bewundernd angeschaut, weil ich denke, das sind die Leute gewesen, die das, was sie wirklich machen wollten, auch gemacht haben. Wenn ich jetzt also mit einer Band arbeite, muss ich natürlich, und es ist nicht meine Band, muss ich natürlich das machen, was die Musikkollegen wollen. Ne? Also da werden dann die Titel rausgesucht. Und wie gesagt, bei mir war das so, dass ich sowieso von der Stimmlage her war das nicht so ganz einfach, weil ich ja relativ tief singe. Und ich kann nicht den ganzen Abend Zara Leander-Titel singen, das geht ja auch nicht, wird langweilig. Mir war aber klar, dass ich selber was machen möchte. Mir die Titel aussuchen will und mich von dem Begriff Sängerin verabschieden möchte, sondern eher eine Interpretin bin.
Ja.
Das sind für mich zwei völlig verschiedene Dinge. Also das heißt, ich wollte immer mit Themen arbeiten, mit Literatur, das war mir sehr wichtig, weil ich die mag, und im Prinzip Chanson, schlagerhaftes Chanson, so in diese Richtung gehend. Das war mir schon relativ früh klar, aber das geht natürlich nicht so von heute auf morgen, das entwickelt sich ganz einfach. Und die ganzen Jahre, die ich mit Band gearbeitet habe, die waren wahnsinnig wichtig, weil ich bin da frei geworden. Weil ich musste zu diesen Betriebsvergnügen oder Firmen-Events die Leute ja animieren. Ne? Ich musste ja also wirklich, es musste lustig sein, Stimmung und so. Und das hilft.
Und die Rückmeldung ist natürlich auch das, ja, unmittelbar. Ne?
Ja,
und das wird getanzt oder nicht?
Ja, ja.
oder so. Oder ja. Reagiert.
Und es ist natürlich dann, man lernt wahnsinnig viel. Ne? Das war für mich die beste Schule eigentlich. Es wird immer so abgetan wie Schlagersängerin oder. Aber das ist einfach, sie müssen, und das ging ja meistens 5 Stunden, so ein Betriebsvergnügen. Dann müssen sie 5 Stunden aber ganz schön auf Zack sein. Und das ist eine gute Schule.
Das kann ich mir vorstellen.
Weil sie müssen da einfach sehr konzentriert arbeiten und es darf nicht verkrampft aussehen. Es muss locker sein und die Leute müssen mitmachen. Und dann bin ich ja 89, am 7. März 89 noch von Ost nach West gezogen, übergesiedelt sozusagen.
Aus Überzeugung oder aus?
Naja, das hat damit was zu tun gehabt. Meine Mutter ist 1985, durfte die in den Westen reisen und ist nicht wiedergekommen. Ist bei ihrer Schwester geblieben sozusagen. Und das war leider so, dass man dann in Sippenhaft genommen wurde. Und ich wurde dann bestraft sozusagen.
Ja, klar.
Ich hatte dann Probleme aufzutreten. Ich durfte bestimmte Häuser nicht mehr betreten.
Oder das ist dann der Nachteil, wenn das alles sozusagen von irgendeiner Agentur
wird.
Ne?
Naja, das war.
Ach nee, die jetzt nicht mehr.
Nee, das war dann. Ja, das war dann auch vom Staat her.
Ja, genau.
Ne?
Ja, genau.
Und dann habe ich dann ja die Ausreise beantragt. Dann war das sowieso alles hinfällig. Dann habe ich gesehen, wie ich da über die Runden komme. Und dann, als ich dann in West-Berlin war, war ich zwei Jahre am Werktheater Wedding. Da habe ich das erste Mal überhaupt was von ABM gehört. Ich wusste ja gar nicht, was das ist. War ich in so einer ABM-Maßnahme. Gut, da habe ich 2 Jahre Geld verdient. So, und dann war mir klar, und jetzt musst du was Eigenes machen. Jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt hast du genug Erfahrung gesammelt und jetzt musst du das machen, genau das, was du willst. Und da habe ich natürlich auch sehr viele Fehler gemacht, weil ich ja völlig anders sozialisiert bin. Mhm. Und völlig andere Werte im Kopf hatte. Also ich liebe Brecht, ne? Tucholsky, Kästner, also die Linken. Das Ding hier gar nicht. Da haben die gesagt, wieso beschäftigst du dich denn mit den Kommunisten? Ich wusste gar nicht, was die von mir wollen, weil das für mich tolle Leute waren, was die für Texte geschrieben haben, wie klug die gewesen sind. Da musste ich erst mal völlig umdenken, weil ich, wie gesagt, wenn man anfängt, muss man was anderes machen. Da muss man nicht gleich mit Brecht anfangen, weil ich kannte ja hier niemand. Gar niemand.
Also Sie hatten das Gefühl, Sie mussten sich anpassen.
Ja, ich musste erst mal gucken, was ist denn hier eigentlich los?
Was ist gewollt?
Ja, das und das war für mich ja alles neu. Ich bin ja gegangen und habe gesagt, ich mache das, ich habe die und die Ausbildung. Das interessiert uns nicht. Dich kennt niemand oder sie kennt niemand und wir müssen mit den Künstlern Geld verdienen. Wir können hier niemanden mit durchziehen, den keiner kennt. Also da dachte ich auch, wow, das ist ja eine Einstellung. Und da dachte ich, okay, da musst du das alles in die Hand nehmen. Müsst du das alles allein.
Und haben Sie dann mit Brecht und Tucholsky angefangen?
Natürlich habe ich mit Brecht und Tucholsky angefangen, was natürlich hätte ich jetzt machen sollen, aber ich habe es trotz alledem gemacht. Man sammelt ja Erfahrung. Und dann, für mich war das immer so, dass immer eine Negativerfahrung auch was Positives bringt. Was mich immer sehr interessiert hat, war die bildende Kunst.
Mhm.
Und dann lernte ich auch meinen Mann kennen. Er ist Fotohistoriker, also hat viel mit Bildern zu tun. Und da habe ich dann plötzlich festgestellt, das, was auf den Bildern ist, das ist ja bei mir in den Liedern oder in den Texten. Und da kam die Idee, das zusammenzubringen.
Mhm.
Und da habe ich gemerkt, okay, das ist es, genau das, was du machen willst. Mit Museen arbeiten, Bilder, Text, Musik, das gehört alles zusammen. Und da begreift man auch, dass die Gesellschaft zusammengehört. Wir teilen ja immer alles. Wir haben ja, deshalb stelle ich fest, mit Schrecken stelle ich das fest, das wird immer schlimmer, dass man dann Schubfächer denkt, in Schubfächern. Ganz grauenvoll. Anstatt zu sagen, es eins ergibt das andere. Nein, das ist das, das ist das, das ist das. Das sind Erfahrungen, die ich jetzt mache.
Ja.
Naja, wäre lange Rede, kurzer Sinn. So war die Basis eigentlich gelegt für meine ganzen Programme, die ich dann das ganze Leben lang gemacht habe. Also immer mit Kunstmuseen gearbeitet. Dann haben sie mich angefragt, wir haben jetzt meinetwegen eine Kirchenausstellung. Können Sie was machen? Ich sage, mache ich. Schicken Sie mir den Katalog. Dann habe ich mir die Kataloge angeguckt. Da dachte ich, okay, dazu hast du. Dann wurden die Bilder brauche ich. Die wurden dann an die Wand geworfen während des Konzerts. Standen die hinter mir. Und ich habe dann praktisch Lied gesungen, Text dazu gemacht, musikalisch, literarisch die Ausstellung begleitet.
Ja. Oder die Materialien und so weiter.
Habe ich alles gesammelt. Ja, alles zusammengesammelt. Ich erkläre das immer so, weil das ist ganz witzig. Also bei Kirchner kennt man dann die Frauen mit den großen Hüten. Ne? 1913 gab es, und die brauchten ja Hutnadeln. Ne? Die hatten ja immer die Hutnadeln. Und keiner sieht die Hutnadeln auf den Bildern, weil sie keiner kennt heute. Wenn Sie Filme gucken aus der Zeit, ne, mit den großen Hüten, gehen Sie mal ober. Manchmal sieht man, setzen die auf und dann schieben die Hutnadeln durch. Und diese Hutnadeln sind ja relativ groß, damit die nicht vom Kopf fallen. Und die mussten gesichert sein, damit die hinten niemanden ins Auge stechen. Das war eine Gefahr. So,
Und weil die auch hinten auf dem Hut wieder raus.
Ja, ja, klar. Ne? So, und die mussten die gesichert sein. Und da gab es eine Polizeiverordnung von 1913, Traugott von Jago, betrifft das Tragen ungesicherter hervorstehender Hutnadeln. So, und dann steht dann drin, also das ist so, die Hutnadeln müssen gesichert sein. Und wenn man das nicht macht, gibt es 60 Mark Strafe oder verhältnismäßige Haft. So, das war die Polizeiverordnung. Also sie haben jetzt den Hut, sie haben die Polizeiverordnung und dann immer die Frage, wurde die Polizeiverordnung irgendwann aufgehoben? Na klar, wenn, als die großen Hüte nicht mehr modern waren und die kleinen, brauchten sie keine Hutnadeln mehr. Und so geht das. Und dann habe ich gesungen, haben Sie den neuen Hut von Fräulein Molly schon gesehen? Sehen Sie, so geht man durch mit einem Thema über ein Bild und dann kommt das nächste Bild. Also wenn man dann so kleine Sachen einfach sich aus so einem Bild draußen macht und wenn Sie jetzt so ein Programm von anderthalb Stunden machen, manchmal sogar zwei, muss das ja auch sein, dass die Leute das mitnehmen und es muss auch eine Leichtigkeit haben, aber informativ sein. Und dann muss man sich irgendwie auch solche Sachen mal raussuchen und ich bin dann ins Polizeiarchiv gegangen und habe da so Polizeiverordnungen mir angeguckt aus der Zeit. Und das macht einfach Spaß.
Ja, 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 ich stelle es mir vor.
Das macht einfach Spaß. Und sie kriegen die Leute dann auch relativ gut.
Ja. Und quasi über das Entwickeln dieser Programme sind sie, oder im Entwickeln dieser Programme sind sie auch dann zu dieser Unterhaltungskunst der 20er, 30er.
Naja, das ist im Prinzip so. Ja, ich habe von Anfang an, das hat mich von Anfang an interessiert. So eine Frage, wie haben denn die Künstler eigentlich in den 20ern gelebt? Ne? Wir verklären das ja immer so. Ich kann die goldenen 20er kann ich ja schon nicht mehr hören, weil so golden waren die nur für ein paar. Und das hat mich schon interessiert, wie haben die eigentlich gelebt und wie ging das? Und wenn man da einmal anfängt zu lesen, das ist ja so wie so ein Schneeballeffekt. Und dann fing ich dann halt auch gezielt an zu suchen nach Noten. Und als ich anfing, da gab es auf Trödelmärkten noch, oh, was Noten? Und kistenweise lagen die da rum. So, und das war dann praktisch die Basis für meine Arbeit. Dann habe ich die Sachen geholt, ich habe mir meine Zeit gesetzt, das ist 1900 bis 38 ist das die Zeit, über die ich arbeite. Und da habe ich dann halt die Noten gesammelt und gemacht und getan. Und wenn sie einmal anfangen, dann brauchen sie das Buch noch dazu und dann braucht man das noch und dann geht man und dann wird das irgendwann so viel, dass man ersticken könnte.
Also kann ich sozusagen, man kann davon ausgehen, dass sie quasi auch Lieder wiederentdeckt haben für ihre Programme. Oder Lieder vielleicht auch gesungen haben, die lange nicht gesungen.
Ja, also ich kannte ja teilweise Sachen durch meinen Vater halt eben. Das sind ja auch Schlager. Also es ist natürlich schwierig, wenn die, manche Leute wissen gar, oder ich wusste gar nicht, dass es aus einer Operette ist, weil ich das nur als Einzelschlager kannte. Ja, aber das ist normal. Also wenn die Schlager-Hits waren, wurden die ja ausgekoppelt sozusagen, was sagt man heute, und wurden dann als Einzelnoten verkauft. Und dann wurden die überall gespielt. Das muss man sich so vorstellen, dass wirklich, gerade auch in Berlin, überall wurde musiziert. Überall. In jedem Café, in jeder Hotelhalle. Ich habe einen Berlin-Führer aus 26, 27, 28. Das steht dann extra da. In diesem Café gibt es keine Musik.
Ja, ja, ja.
Weil die Leute ihre Ruhe auch mal haben wollen. Und die hatten aber früher halt Live-Musik. Und wenn es ein Pianist war, es war überall Live-Musik. Das heißt, es wurde wahnsinnig viel produziert an Notenmaterial. Die haben ja jeden Tag gespielt. Nun, dann ist dann so ein Ding, dann fängt man an, okay, wie kann ich das beweisen? Dann habe ich angefangen, Postkarten zu sammeln. Mit Interieuraufnahmen von Cafés, von Hotelhallen, wo man sehen kann, dass da eine Band spielt oder ein Musiker ist. Also mit einem Podest oder dass da wenigstens ein Flügel steht oder so. Dass man auch sagen kann, es war so, guckt, es ist alles voll Musik gewesen. Na, hier zum Beispiel sehen Sie, hier steht ein Bass.
Ja.
Na, hier sitzen die Musiker.
Postkarte vom Nachtfalter in Berlin, unter den Linden 27. Die Fledermaus hier, unter den Linden 14.
Hier ist die Bühne.
Auch ein kleines Orchesterchen.
Aus Vaterland müsste das sein.
Ja, Café Vaterland, Postkarte, Café Zielka.
Hier. Hier ist die Bühne. Also wenn man da sich länger hinguckt, dann kann es sich eingucken. Ne?
Ja, ja.
Und die haben natürlich die ganzen Hits aus den einzelnen Operetten, haben die denn gespielt.
Und wie kam es zu den Büchern? Das war einfach eine logische Folge aus dem Programm oder aus dem Material?
Ja, also zuallererst habe ich ja Die Frau im Dunkeln gemacht, das Buch.
Danach wollte ich sie auch gerne.
Ja, Das war im Prinzip so, dass ich für ein Modeprogramm suchte ich Titel. Und da habe ich sehr viel von Rudolf Nelson gefunden als Komponist. Und dann stand dann immer der Name Eddie Boyd. Und ich wusste überhaupt nicht, wer das ist. Und durch Zufall hatte ich dann von der Helga Bemmann eine Biografie in der Hand. Da ging es um Claire Waldorf. Und da war ein Foto drin und da stand dann drunter Eddie Boyd. Und daher wusste ich, dass das eine Frau ist. Und da habe ich gedacht, jetzt guck doch mal in meinem ganzen Noten. Also ich habe vielleicht 4000 Noten. Jetzt guck mal nach, wo über eine Frau irgendwo, als entweder als Textautor oder als Komponistin draufsteht. Ja, und dann habe ich das halt eben gemacht. Und dann dachte ich, ach, da und da ist es. Und dann habe ich, damals hieß das noch so, ich weiß gar nicht, wie das heute heißt, dann habe ich ein Projekt draus gemacht und habe versucht, irgendwo Gelder zu kriegen. Und
Das ist ein riesen
Zeitaufwand.
Ja. Ne?
Und dann hatte ich auch das Glück, dass ich aus dem Else-Heiliger-Fonds von der Konrad-Adenauer-Stiftung Geld kriegte. Das war die einzige Stiftung, die sich mit mir überhaupt unterhalten hat über das Thema. Ich habe es überall versucht, ob das jetzt hier Friedrich Ebert oder Rosa Luxemburg, weiß ich nicht, ob es hier schon gab, doch, ja. Aber die haben dann alle abgewunken und das ist unbekannt und die interessiert niemand und so. Mittlerweile ist ja heute Frauenforschung, da sind sie ja ganz groß. Als ich anfing, hat das überhaupt niemanden interessiert. Und da hatte ich halt ein Jahr Stipendium und das war gut und da konnte ich ein Jahr richtig arbeiten.
Mhm.
Und habe dann das Buch, wie das jetzt so ist, hat bis zur Fertigstellung aber auch 10 Jahre gedauert, weil ich nur ein Jahr das Stipendium hatte. Und ich hatte ganz viele Frauen und ich musste viel rumreisen, war in sehr vielen Archiven. Und
wer war dann diese Eddie Boyd? Was haben Sie rausgefunden?
Das ist jetzt das ist das Tolle. Eddie Boyd hat sich bei mir bis zum Schluss verschwiegen. Ich war überall Eddie Boyd nichts zu finden, gar nichts. Und ich hatte das Buch schon so gut wie fertig und dann dachte ich jetzt noch eine Möglichkeit. Du musst mal in das Bundesarchiv und ins Findbuch und dann stand dann Eddie Boyd. Da dachte ich, oh, hier finde ich was. Das ist ja herrlich. Und dann kriegen sie so Filme und dann sitzen die den ganzen Tag da und drehen diese Filme. Wahnsinnig. Und endlich hatte ich dann Eddie Boyd und dann stand da auf dieser Karteikarte, auf diesem Film, siehe Aronheim. Jetzt wusste ich das erste Mal also, dass die noch einen anderen Namen hatte. Das wusste ich ja alles überhaupt nicht. So, und dann bin ich zu diesen Menschen dahin, ich sage, ich brauche jetzt bitte diese Signatur, diese Filme. Und da hat er gesagt, nee, dann müssen Sie morgen wiederkommen. Ich sage, nein, ich komme nicht morgen wieder, ich brauche die jetzt, weil ich seit 10 Jahren suche ich nach Eddie Boyd. Und jetzt habe ich hier den Hinweis, dass sie hier da ist. Da habe ich den so lange beschwatzt, bis der das mir rausgeholt hat. Jetzt sitze ich da und drehe und komme zu Arnheim, da steht da siehe Eddie Boyd. Da habe ich gedacht, ich muss heulen.
Ja, kann ich mir vorstellen.
So, und dann habe ich mir immer diese Sachen ausgedruckt und dann waren aber unten auf dieser Karteikarte waren noch Bemerkungen. Und dann hat sich rausgestellt, dass Eddie Boyd nach Hamburg gezogen ist. Also das waren so Hinweise, dass die ganzen Unterlagen in Hamburg sind. So, damals, sie ist in 30 ist sie, glaube ich, nach Hamburg gezogen. Und Eddie Boyd lebte bei ihrer Schwester in Hamburg, war jüdischer Abstammung, das ist ganz wichtig, war nicht jüdischen Glaubens. Das verwechseln wir immer ganz gern. Für sie war das Judentum überhaupt kein Thema. Wie für viele nicht. Die waren assimiliert. Schluss aus. Und da sind sie, die Schwester und Eddie Boyd, also Marie Arnheim, in die Eppendorfer Landstraße mussten die ziehen, in ein sogenanntes Judenhaus. Und dort sollten sie so lange bleiben, bis sie deportiert wurden. Das war also vorgesehen. Und sie haben sich dann das Leben genommen zusammen. Beide. Und die ganzen Unterlagen und alles liegt alles in Hamburg. Also konnte man jetzt, oder konnte ich mit Hilfe von Jörg Engelhardt, die Biografie sozusagen jetzt fertig machen.
Ja. Und was hatte sie denn komponiert? Also
die hat Texte geschrieben.
Okay.
Sie war Schriftstellerin.
Kannten Songs, die man irgendwie...
Die Lieder werden nicht mehr gespielt. Ich habe eins neu eingespielt, nach dem Ball. Das ist ein Lachchanson. Also da steht dann immer auch da, wenn man lachen muss. Das ist sie extra angegeben. Das fand ich sehr witzig. Das war sehr erotisch. Sie hat also sehr erotische Sachen geschrieben für die Zeit.
Mhm.
Das muss man vorstellen. Das war so, um 1904, 5, 6, das waren ja andere Zeiten als heute.
Ja.
Und wenn Sie heute Eddie Boyd eingeben, finden Sie sehr viel im Netz.
Ja.
Da freue ich mich natürlich wahnsinnig.
Gibt es noch andere Frauen, die Ihnen da über den Weg gelaufen sind, die
ja
dran fanden?
Ja, also dann ist noch eine Frau, das war auch so ein herrlicher Zufall, Henry Love. Ist er nicht? Männliches Pseudonym. Und zwar, das war 1999, da hatte ich in Wien Gastspiel 5 Wochen und hatte also Zeit, in Musikantiquare zu gehen. Und da gab es auch eins. Und da habe ich wahnsinnig viele Notenhefte mitgenommen. Also so Notensammlung, wo so 4, 5, 6, 7, 8 Titel drin sind. Und dann dachte ich schon, dann lag zum Schluss, vergesse ich nie, ich habe ein gutes bildhaftes Gedächtnis, in blauen Leinen gebunden mit goldener Schrift Sirius-Mappe. Dann habe ich das so durchgeblättert. Ich denke, ich muss das ja alles nach Hause schleppen. Jetzt muss ich aufhören. Jetzt Schluss, diese Mappe lasse ich jetzt hier. Und dann blätter ich und dann las ich Henry Love. Ich dachte, ja gut, kenne ich sowieso nicht. Also keine Frau dabei, lass die jetzt hier. Ich bin in Berlin und hatte zur damaligen Zeit sehr viel zu tun mit Alfred Goodman. Alfred Goodman ist Musikwissenschaftler und Komponist. Er ist auch emigriert und er ist 38 weggegangen über Shanghai, kam dann zurück und lebte erst in München und ist dann nach Berlin gezogen. Und wir haben uns bei einer Veranstaltung kennengelernt. Das war damals der 100. Geburtstag von Friedrich Holländer. Da hatte ich in der Volksbühne einen Salon eingerichtet. Und dann erzähle ich die Geschichte da von Wien. Und da sagt er zu mir, der Henry Love ist eine Frau. Ich sage, es kann nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht, ne? Also wenn man sowas in Händen hat und gibt es dann weg, dann habe ich da angerufen. Ich sage, da lag eine Mappe, haben Sie die noch? Ja, ich sage, ich brauche die. Schicken Sie mir bitte diese Mappe. Die ist ganz wichtig für mich. Dann habe ich die praktisch mit Überweisung, die haben mir das geschickt. Jetzt hatte ich Henry Love. Aber da wusste ich ja auch noch nichts, also außer diesen Namen. Und habe dann wieder über besagten Alfred Goodman einen Kontakt bekommen zu jemand, der den Stiefsohn von ihr kannte. So, und dann war es das. Dann hatten wir den Kontakt. Peter Flatter hieß der lebt in London. Weil Henry Love lebte in Wien und ist dann nach London emigriert. Also sie hat ein Gastspiel und die blieb dann gleich da. So hatte ich jetzt eine Beziehung zu dieser Henry Love aufbauen können, die Hilde Löwe heißt. Und den Nachlass habe ich dann ins Exilarchiv vermitteln können, nach Frankfurt.
Mhm.
Weil Berlin wollte ihn nicht. Ja, warum? Ne? Und Wien-Berlin war kulturgeschichtlich gesehen, gerade auch in der Unterhaltungskunst, ein Territorium, wenn man das mal so sagen darf. Das war ja so ein Austausch. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da hatten die aber noch kein Internet, kein Handy. Ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht haben. Aber es ging hin und her. Die Wiener kamen nach Berlin, die Berliner sind nach Wien. Und das war wirklich man kann es schon sagen, ein kulturelles Gebiet. Das hat jetzt mit der Politik jetzt in dem Sinne gar nichts zu tun, was dann später kam. So, und somit ist das wieder eine Frau, die ein männliches Pseudonym hatte, weil der Wiener Bohem Verlag hat gesagt, also wenn Sie schon Erfolg haben wollen als Frau.
Was hat sie gemacht?
Komponiert.
Komponiert.
Sie war Konzertpianistin, hat aber auch komponiert. Und dann müssen Sie sich ein männliches Pseudonym zulegen. Das war damals so. Ich habe ja einige Frauen, die ein männliches Pseudonym hatten. So, und das war 1927, und da hatte sie gleich ihren allerersten großen Erfolg, nämlich das alte Lied. Den Text hat Beda gemacht, also Dr. Fritz Löhner Beda. Sie hat die Musik komponiert. Raoul Asan hat das Lied gesungen. Und das ging dann um die ganze Welt. Also das alte Lied, Richard Tauber, Freddie Quinn, Schurig, also alle, die sie kennen, haben das alte Lied gesungen. Es wurde dann in einer Bar gespielt, es wurde verjazzt. Also das war ein Welthit geworden mit Henry Love. Und dann mag ich Ruth Feiner. Ist eine Textautorin, die auch sehr viel, die hat dann Filmmusiken geschrieben, hat selbst komponiert. Die Noten sind verschollen, da gibt es nur die Texte von ihr. Und ja, sie ging dann nach London, auch in die Emigration, und hat dann aber sofort Fuß fassen können, weil sie sehr gut in der Sprache war. Sie hat dann für einen Film wieder Musiken geschrieben. Also sie war dann weiter aktiv. Emmy Hennings, sie ist natürlich ganz toll mit dem Dadaismus. Sie hat ja auch tolle Texte geschrieben. Und da muss man noch sagen, damals war eben alles, was mit Bühne und mit Text und so zu tun hat, wurde als Kabarett bezeichnet, wie heute fast alles ein Event ist.
Jetzt ist es hier, ich wollte natürlich auch nach dem Notentitel. Noten, ja. Wie jetzt haben Sie mal aufgeschrieben? Notentitelblätter.
Ja.
So, Fragen. Jetzt erscheint es mir ganz logisch, wenn Sie sagen, dann habe ich da Noten gefunden, dann wollte ich da Noten kaufen, dann habe ich mir die aus Noten, dass Sie eine ganze Menge Noten hatten irgendwann.
Ja. Naja, das war im Prinzip so, dass ich mit Corona fing.
Ja.
War ja alles keine Veranstaltung mehr von heute auf morgen. Und dann dachte ich, ja, was ist jetzt los? Und man wusste ja auch nicht, wie lange das geht. Dann wurde geplant und dann wurde wieder abgesagt. Und da habe ich gesagt, Schluss, aus. Pst. Cut. Es muss so sein, jetzt machst du was anderes. Und dann dachte ich, jetzt nimmst du dir mal diese ganzen Sachen vor und machst. Erst wollte ich einen Kalender machen. Und da habe ich gesagt, wieso will ich einen Kalender machen? Ich kann ja gleich ein Buch machen. Und dann habe ich angefangen. Mir überlegt, wie macht man das? Also ich habe hier ungefähr 1700 solche Einzelausgaben mit so einem grafisch gestalteten Blatt. Das Problem ist, in Deutschland gibt es noch keinen feststehenden Begriff.
Wie das heißt.
Wie das eigentlich heißt, weil sich niemand damit beschäftigt hat. Und im Englischen steht Music Cover, also eine Hülle um eine Note, wenn man so will. Und in Deutsch sagt dann einer, Notenheft, das ist falsch. Notenheft ist ein Heft mit leeren Linien, wo sie Noten eintragen. Aber das hält sich hartnäckig. Notenheft, dann denke ich, die hatten alle keinen Musikunterricht, die das sagen.
Ist, glaube ich, so.
Ja, ist wahrscheinlich so. Dann sagen, wird auch gesagt, Notensammlung ist auch nicht richtig, weil eine Notensammlung, da sind mehrere Titel drin. Das ist eine Einzelnote mit einem Deckblatt. Also habe ich das überlegt und gemacht und kam dann einfach auf diesen sperrigen Namen Notentitelblatt. So, und jetzt mache ich immer Sheet Music Cover. Da wissen die Leute zwar auch nicht, aber es klingt Englisch und wenn was Englisch klingt, ist es vertraut. Okay, also, so sieht das aus.
Ein Spiegel der Gesellschaft. Was spiegelt sich denn?
Alles.
Notentitelblätter als Spiegel der Gesellschaft. Alles spiegelt sich.
Die Grafiken. Ich zeige ihm, wann sie mal. Also hier zum Beispiel, hier ist alles drauf aus der Zeit. Ja. Das ist jetzt eine Arbeit von 1920, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Die ist ganz modisch geschnitten mit dem Kurzhaar.
Mhm.
Lange Ohrringe waren sehr modern. Jetzt einfach nur, wenn man jetzt so die Mode wird, geschminkt.
Hier der Punkt.
Ne? Naja, auch die Augen.
Ja.
Immer, ne? Gucken Sie den an. Ein Glas. Jeder. Hier. Blume im Knopfloch. Das ist Mode. Das ist eine Mode, die Haarfrisur, alles. Der ist ja so ein bisschen androgyn, ne? Wie man dann auch geschminkte Männer. So. Das ist eine total selbstbewusste Frau in dem Sinne, dass sie sich mit einem Mann, das scheint nicht ihr Ehemann zu sein, denn so wie sie von der Körpersprache ist, ist das irgendein Tête-à-tête in einem Chambre séparée.
Und sie scheint sich sehr wohl zu fühlen, weil sie liegt ja auch quasi so in dem.
Und sie ist ganz modisch gekleidet, ne? Sie also trägt schon einen kurzen Rock und das Strumpfband. Das ist ein Strumpfband. Dann raucht sie. Da hat er hier die Zigarette in der Hand.
Ja.
Dekodiert. Und diese Blume. Es hat alles eine Bedeutung. Eine Ansteckblume, das war ganz große Mode. Und je nachdem, wo die Dame, die Dame ist war ein ganz normaler Begriff. Es war keine Beleidigung oder sowas. Heute muss man ja vorsichtig sein, ne? Wenn man Dame sagt. Je nachdem, wo die Ansteckblume befestigt war, können Sie daraus schlussfolgern, ob das ein Abend war oder in einer anderen Tageszeit. Weil abends war die Blume entweder an der Schulter oder unterhalb des Dekolletés. Das war festgeschrieben. Und die Frau war selbstständig. Sie ging schon, also wie gesagt, ohne irgendwelche Probleme da in dieses Chambre séparée. Und das natürlich diese erotischen Momente mit der Flasche Sekt, der da so halb in der Höhe ist. Und er ist ja auch schon so, na, es wird heute noch ganz lustig. Bei ihr weiß man das noch gar nicht so genau.
Genau. Vielleicht schläft sie auch einfach nur ein.
Vielleicht sagt sie, ach, das war's.
Ja, genau.
Also,
und wo haben Sie diese ganzen Notenblätter gefunden? Oder sind das alles Ihre eigenen?
Das waren alles meine.
Ah. Das war das, was Sie eh gesammelt hatten?
Ja.
Wahnsinn.
Und das ist das, was hier unten steht. Das ist, zeige ich Ihnen gleich.
Ich muss sagen, wir sitzen hier vor einer großen Wand von Pappschatullen. Das Archivboxen mit Notentitelblättern.
Das hier, das wird versteigert für 2000 Euro.
Dada halt, ne?
Ja, weil es Dada ist. Das kennt man, da kennt man kennt nicht den Grafiker, weil das ist uninteressant, aber er steht da. Und das ist das, wo ich sage, hallo.
Worte von Dada Beda.
Ja, das haben die da auch Spaß gemacht. Der hat sich total...
Wer ist Dada Beda?
Kennt man. Beda ist Dr. Fritz Lehmer Beda. Und der macht sich hier sein Ober... Und hier Ober-Dada, das ist... Haben die auch Spaß gemacht. Die haben das veräppelt.
Ah, das ist Satire, sozusagen. Okay. Ja, aber das liest man ja auch immer, dass sozusagen damals ja auch alles, das Verkehr, die Werbung, alles kam in diesen Schlagern.
Ja.
Haben Sie ein Lieblingsblatt, Notenblatt oder zwei?
Naja, also Lied, die ich mag, die habe ich auch schon hier an der Wand hängen. Das ist ja klar, weil das also von der Gestaltung her ist es einfach irre. Diese Farben.
Fluidum, was war das?
Das ist ein Parfum.
Und dazu wurde ein Lied komponiert, oder?
Ja, na klar. Es gibt zu allem Lieder. Es gibt zu allen. Es gibt zu Haarfrisuren, es gibt zu Parfums.
Also richtig Markennamen werden genannt.
Es gab es gibt ein Chanson, das haben sie dann aber nach dem Krieg umgeändert, also nach dem Ersten Weltkrieg. Martellus Schiffer. Da gibt es ein Lied, da geht es nur darum, dass verschiedene Kosmetika, Parfums und so zueinander gemischt werden. Und ein Tröpfchen davon, ein Tröpfchen hiervon, ein Tröpfchen davon. Mischa Spoljanski hat die Musik gemacht. Und das hat aber keinen Wert mehr, wenn die Produkte nicht mehr bekannt sind. Dann ist dieser ganze Effekt weg, wenn man es nicht mehr... Das ist das Problem, wenn sie mit dem Wort nichts mehr anfangen können.
Verstehe. Ne? Andererseits stelle ich mir auch lustig vor, zu hören, wie diese ganzen Sachen damals hießen. Das ist ja, kann ja auch mal...
Ja, nur ein Tröpfchen von Le Bleu, das gibt es ja noch. Le Bleu gibt es jetzt noch, ist auch sehr teuer. Ich weiß gar nicht, wie teuer im KDW können wir das kaufen. Le Bleu, und dann hat man das zusammengemischt und dann, also das gab es schon. Also Sie müssen sich vorstellen, es wurde alles besungen, wirklich alles. Also der Duft, der eine schöne Frau begleitet, da geht es um Parfums. Es geht Tomaten, Tante Paula liegt im Bett und isst Tomaten. Ich habe ein ganzes Programm, da geht es nur um Essen und Trinken in den Chansons.
Also es spiegelt sich wirklich
alles, ja, alles. Die Haarfrisur, also wo sind deine Haare, August zum Beispiel, jetzt nur geht es das Thema der Haare angesprochen. Das ist, Sie können sich nicht vorstellen, die Schuhe wurden besungen, Knöpfelschuhe wurden besungen, die Beine wurden besungen, alles. Es wurde wirklich alles besungen. Und ich habe die hier hängen, weil die halt einfach von der Gestaltung sehr schön und vom Farbton halt sehr schön sind. Deshalb hängen die hier.
Ja? Haben Sie selber, kennen Sie das Wort Guilty Pleasure? Also etwas, was man gut findet, aber es nie zugeben würde? Gibt es irgendwas, gibt es irgendeine Musik, die Sie hören oder irgendwas, was Sie gerne im Fernsehen sehen oder so, wo Sie denken, das würde ich nie zugeben. Das will ich eigentlich nicht, dass das jemand weiß.
Also ich würde sagen, ich kann mit Wagner nicht viel anfangen. Das würde ich immer sagen. Also das ist mir zu lang und ich verstehe das alles gar nicht, dass man da so diese Wagner-Festspiele macht. Aber okay, wer das will, also ich habe damit keine Probleme.
Das ist ein umgekehrtes Guilty Pleasure.
Ja, also was ich zum Beispiel, was mich ärgert, ist, wie mit Franz Leha umgegangen wird, und zwar dahingehend, dass es ganz viele Franz Leha Festspiele gibt und Franz Leha da und so. Und er war nun wirklich mit Adolf Hitler sehr befreundet. Und Franz Leha hätte auch Beda, über den wir schon gesprochen haben, vor dem Konzentrationslager und vor der Ermordung retten können, aufgrund seiner Nähe zu Hitler. Und das wird immer ausgeblendet. Immer. Also Franz Leha. Ich und dein ist mein ganzes Herz. Ja, der Text ist von Beda. Sorry. Ja, und das ist das, was mich wahnsinnig ärgert. Mich ärgert in Berlin, dass es Gedenktafeln gibt von Komponisten, die in der NSDAP waren. Das steht da nicht drauf auf der Gedenktafel, aber ich weiß es, weil ich ja über die Biografien auch arbeite. Es kann nicht nur sein, weil derjenige geschrieben hat, davon geht die Welt nicht unter oder was weiß ich, also auch noch Kriegspropaganda gemacht hat. Das klingen wir alles aus. Das ist das, was mich ärgert.
Ja.
Aber das sage ich auch offen. Da habe ich ja, aber unter der Hand wüsste ich jetzt nicht, dass das ist was.
Sie haben nicht. Ich gucke zum Beispiel total gern Shoppingfernsehen.
Oh.
Was ja so ganz schlimm. Also da verkaufen die dann Puppen oder irgendwelche Tupperware.
Ich gucke Rosenheim Cops, weil ich finde, ich müsste mal bayerischen Dialekt lernen, weil ich das nicht verstehe.
Das ist ein Guilty. Das ist vielleicht ein Guilty Pleasure. Da würden andere ja sagen: Oh Gott.
Ja. Also, weil ich mal sagen, ich kann ja schon mitspielen, weil ich weiß, was kommt. Aber ich kann den Dialekt nicht nachmachen. Und dann versuche ich das, dann rede ich immer nach, wenn die irgendwas sagen, was ich sowieso nicht verstehe. Und es ist so richtig schön zwischen 4 und 5, wo man sagen kann, oh, heute habe ich Bock. Jetzt mache ich mal so absolute Abschalte. Und dann kommt Frau Stockel, liebe Rosenheim am Apparat Stockel, fassen Sie nichts an, wir kommen gleich.